Friedenspfeife begraben hat. Aber man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Man vergisst vielleicht, wo man die Friedenspfeife vergraben hat, man vergisst niemals, wo das Beil liegt. Das ist ein netter Spruch, aber ich glaube, er ist ziemlich zutreffend. Denn ich glaube, wenn es um Frieden geht oder die Abwesenheit von Frieden oder Krieg oder Streit oder Auseinandersetzungen böswilliger Art, dann ist es irgendwie ein Missverhältnis in uns Menschen. Denn es ist ja nicht so, als ob wir dem Streit genauso nahe sind wie dem Frieden, sondern man hat eher den Eindruck, das ist so eine Schräglage. Es ist irgendwie sehr viel leichter, einen Streit anzufangen, als wirklich Frieden zu schaffen, oder? Das geht ganz einfach. Streit zu beginnen ist gar kein Problem. Das kann an jeder Kleinigkeit passieren. Aber wirklich einen Frieden zu schaffen, das ist doch deutlich schwieriger. Und deswegen, glaube ich, ist dieser Satz auch so zutreffend, weil er zeigt diese Schieflage an. Wo wir die Friedenspfeife vergraben haben, das können wir vielleicht auch mal vergessen. Aber das Beil finden wir immer. Die Jahreslosung klingt erstmal einfach, wenn wir sie uns ansehen. Suche Frieden und jage ihm nach. Das ist einfach eine Aufforderung, was wir tun sollen. Und jetzt könnte ich die Predigt ganz kurz machen und sagen, na, dann seid halt friedlicher. Gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Amen. Dann würde ich mich runtersetzen und sagen, so, hab ja alles gesagt. Ich glaube aber, dass wir damit den Ernst der Lage nicht so richtig erkennen und vor allen Dingen auch der Jahreslosung Unrecht tun. Ich glaube, da ist deutlich mehr zu holen, als einfach nur eine schlichte Aufforderung, sei halt mal friedlicher. Und man versucht das dann halt mal mehr oder weniger zu tun. Und das wollen wir in drei Schritten machen. Und zwar zum Ersten, was ist überhaupt Frieden? Um was geht es? Wir haben gerade schon davon gesungen und ein bisschen was, Christine, hast du auch schon erzählt, um was es bei Frieden geht. Wenn wir Europäer an Frieden denken, dann ist das Erste, an was uns in den Sinn kommt, eigentlich den Gegensatz dazu. Wir denken häufig in Gegensatzpaaren, ne, alt, jung, stark, schwach, Krieg, Frieden. Und so denkt man, wenn man an Frieden denkt, auch immer an Krieg und hat dieses Gegensatzpaar vor Augen. Und was Krieg ist, davon sind eigentlich die Nachrichten voll. Also da reicht es einmal abends die Nachrichten zu sehen und dann wird man von Krieg genug hören und von Auseinandersetzungen und Gewalt. Und dann kann man schnell diesen Fehler begehen und glauben, Krieg und Frieden sind Gegensatzpaare, das heißt Frieden ist die Abwesenheit von Gewalt, von Krieg, von bewaffneten Auseinandersetzungen. Aber ist das schon wirklich Frieden? Ist es schon Frieden, wenn wir uns nicht über den Haufen schießen? Reicht das schon aus? Oder ist Frieden nicht vielleicht mehr oder sollte Frieden nicht eigentlich mehr sein als nur die Abwesenheit von Krieg? Ich habe mal nachgelesen, gerade jetzt in den Weihnachtsfeiertagen treten vermehrt Streitigkeiten in der Familie auf. Und das liegt daran, dass man auf einmal, wie man sagen wir, der ganzen Mischpoke auf der Schippe sitzt. Also man sitzt sich sehr nahe, hat auf einmal die Verwandten, die man sonst selten sieht, alle zusammen. Und dann gibt es häufiger Streitigkeiten in Familien. Und ich habe mal nachgesehen, die Statistiken sind nicht eindeutig, da gibt es verschiedene Zahlen, aber die höchste, die ich gehört habe, war, dass es etwa 2/3 der Familien sind in Deutschland, in denen Streitigkeiten in den Weihnachtsfeiertagen vorkommen. Also stille Weihnachten oder gesegnete Weihnachten, ich weiß ja nicht so richtig. Streit ist also selbst am Fest der Liebe eigentlich mehr Regel als Ausnahme. Übrigens, der häufigste Grund ist die Frage, wo man die Weihnachtsfeiertage verbringt, also bei welchem Teil der Familie. Das ist wohl der häufigste Grund. Auch wenn man sich nicht gegenseitig bei diesen Streitigkeiten an die Gurgel geht, würde doch keiner auf die Idee kommen, davon einem friedlichen Fest zu reden, wenn es zu so einem Streit kommt, oder? Frieden ist also mehr als die Abwesenheit von Gewalt. Und das ist wichtig, dass wir gerade als Christen den Anspruch an Frieden nicht immer weiter runterschrauben und uns irgendwann zufrieden geben damit, dass wir uns eben nicht an die Gurgel gehen, im wortwörtlichen Sinne. Sondern ich glaube, Frieden sollten wir sehr hoch halten, sehr hoch schätzen und nicht verwässern. Denn dort gibt es noch einiges zu sehen. An unserem Verlangen nach mehr als nur einem äußerlichen Frieden erkennen wir, dass wir Menschen irgendwie auf mehr gepolt sind. Wir sollten uns nach mehr ausstrecken, als einfach nur nach einem Waffenstillstand. Und das steckt alles in dem hebräischen Wort Shalom, also in dem Wort, was in dem Psalm, aus dem dieser Vers kommt, stammt. In der Sprache, in der es aufgeschrieben wurde, hebräisch, steht dort das Wort Shalom. Sucht Shalom, sucht Frieden. Shalom ist ein ganz umfassender Begriff, da steckt ganz viel drin. Also man könnte sagen Ganzheit, Wohlbefinden, Heil, Frieden, auch äußerlicher Frieden steckt da drin, Erfolg, Wohlbefinden, umfassendes Wohlwollen gegenseitig. So eine große Bandbreite steckt hinter dem Wort Shalom. Wichtig dabei sind drei Punkte, die ich gerne festhalten würde über diesen Shalom, über diesen Frieden, der hier gemeint ist, den wir suchen sollen, den wir sogar nachjagen sollen. Und zwar das erste ist, dieser Friede, dieser Shalom ist umfassend. Shalom ist umfassend. Das ist ein Beziehungsbegriff, der den Charakter einer Beziehung zwischen Personen kennzeichnet und kein abstrakter Zustand. Der Frieden, um den es hier geht, ist nicht der Frieden zwischen zwei Nationen, die einen Friedensvertrag ausgehandelt haben, sondern hier geht es um Frieden, der eine Charakterisierung einer Beziehung zwischen Personen darstellt. Zwischen Menschen herrscht Frieden, ist hiermit gemeint. Und dieser Frieden ist umfassend. Das bedeutet, der bezieht sich nicht auf einen Teilbereich, sondern ist ganz umfassend gedacht. Es ist also nicht so, dass ich einem Menschen im Frieden begegne, wenn ich sage, okay, ich wünsche ihm Wohl und Wohlbefinden und Gutes in Bezug auf seine Gesundheit, aber zum Beispiel nicht in Bezug auf sein Geschäft. Ja, wo man sagen würde, der hat vielleicht ein Geschäft, wenn man das Beispiel nimmt, der hat ein Geschäft, ich bin Metzger, da gibt es noch einen anderen, der ist auch Metzger. Und da sage ich, der Typ ist ja ganz nett, aber ich würde mir wünschen, dass seine Firma bankrott geht, weil dann würde mein Geschäft besser laufen. Das wäre kein Frieden zwischeneinander. Selbst wenn ich sagen würde, ich wünsche dem alle Gesundheit der Welt und dass es ihm gut geht. Das wäre aber trotzdem nicht Frieden. Shalom ist umfassend. Keine Ausnahmen da drin. Da wird nicht das Privatleben ausgegrenzt oder was anderes, sondern ich bin dem anderen wohlgesonnen. Und zwar umfassend. Das ist Shalom. Der zweite Punkt ist, Shalom bezieht sich immer auf Ewigkeit. Shalom ist nicht zeitlich begrenzbar. Also wenn ich einem Menschen in Frieden begegne, steht dann nicht unten drunter, das gilt jetzt mal 2 Jahre und dann schaue ich mir nochmal an, ob ich das immer noch will oder nicht. Und wenn nicht, dann läuft der Vertrag aus. Shalom ist nicht begrenzbar zeitlich und aushandelbar, sondern der ist eigentlich auf Ewigkeit angelegt. Dieses Wohlwollen, dieses Umfassende, sollte dauerhaft sein und auf Dauer gestellt sein. Darauf zielt Frieden, nicht auf eine ablaufende Frist und irgendwann wird vielleicht doch wieder ein Krieg ausbrechen. Frieden ist umfassend gedacht und zielt auf die Ewigkeit. Und das Letzte ist, Frieden ist ein Geschenk Gottes. Jetzt gerade in der Weihnachtszeit haben wir uns mit vielen Texten über Jesus Christus beschäftigt und wir haben gerade gehört, er wird bezeichnet als der Friedensfürst. Ist doch toll, oder? Jesus Christus, der Friedensfürst. Das bedeutet nicht, dass Jesus einfach nur ein friedlicher Fürst ist, sondern das bedeutet, dass Jesus Christus der Ursprung des Friedens ist. Irgendwie hat Frieden also etwas mit Gott zu tun. Er hat in Gott seinen Ursprung. Das kann man auch an anderen Versen sehen, wo es heißt, dass Gott selbst der Gott der Liebe und des Friedens ist. Im Neuen Testament steht das auch. Gott ist ein Gott der Liebe und des Friedens. Das bedeutet nicht, dass Gott einfach nur friedlich ist, sondern das bedeutet, dass Gott der Ursprung des Friedens ist. Um wahren Frieden zu bekommen, echten Shalom zu bekommen, müssen wir uns also mit Gott beschäftigen und wir müssen diesen Frieden auf eine Grundlage stellen, die Gott mit einbezieht. Denn wenn wir das nicht tun, landen wir schnell bei einer verkürzten oder kleineren Version von dem, was Frieden ausmacht. Denn wenn ihr mal überlegt, Friedensaktivisten gab es in allen Weltanschauungen, die es gibt. Wenn wir an Mahatma Gandhi denken, das war ein sehr friedliebender Mensch. Oder wenn wir an Nelson Mandela denken, ist auch sehr friedliebender Mensch und friedenstiftender Mensch gewesen. Und doch ist Shalom mehr als das, was hier als Frieden gelebt wurde. Also ist die Frage, warum brauche ich Gott überhaupt für Frieden? Da kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Ich muss nämlich nur suchen, was ich nicht habe. Ich muss nur suchen, was ich nicht habe. Wenn es also hier heißt, suche Frieden und jage ihm nach, dann setzt es voraus, dass ich zunächst mal diesen Frieden erstmal ja gar nicht habe, sonst müsste ich ihn ja nicht suchen. Gemäß der Bibel ist ein solcher Friede keine Selbstverständlichkeit hier auf der Erde. Friede ist keine Selbstverständlichkeit. Das sehen wir gleich am Anfang, wenn wir die Bibel aufschlagen. Der Mensch wurde geschaffen und es war erstmal ein guter Zustand, ein Zustand dieses Wohlwollens da, aber der war nicht auf Dauer gestellt. Denn wir lesen gleich im zweiten Kapitel, es kam zum Sündenfall, also zur Sünde. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf und verliert diesen Frieden. Und damit ist ganz viel gesagt, was ganz tragisch ist sogar. Und zwar, das Erste ist, was zu Bruch geht, ist es der Frieden zwischen Gott und Menschen. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf, gegen sein Gebot auf und sagt, ich weiß es selber besser. Ich kann selbst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und dazu brauche ich dich nicht. Das Erste, was kaputt geht, ist also die Beziehung zu Gott. Aber dann lesen wir in den darauffolgenden Versen immer mehr darüber, dass es nicht dabei bleibt. Sünde betrifft nicht nur Gott und mich, sondern auch mich und meinen Mitmenschen. Das lesen wir danach beim Brudermord zwischen Kain und Abel. Zwei Brüder, die in Streit geraten und der eine erschlägt seinen eigenen Bruder. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, auf der Sünde zerstört, und zwar unsere Beziehung zu uns selbst. Das wird jeder wissen, der sich selbst richtig kennt und einschätzt. Der wird wissen, dass Sünde und Schuld immer auch etwas hat, was uns selbst kaputt macht und selbst zerstört. Da geht es nicht um moralische Sachen irgendwo anders, sondern da geht es darum, dass es letztendlich uns zerfrisst, unseren Blick einengt und uns immer weiter nur noch auf uns schauen lässt. Früher in der alten Kirche gab es dafür auch einen Ausdruck, dass man gesagt hat, im Grunde die Sünde verkrümmt uns in uns selbst. Die beugt uns so sehr, dass wir am Schluss nur noch auf unsere Füße gucken können und überhaupt niemanden um uns herum mehr sehen können. Weder Gott noch unseren Mitmenschen. Das ist die Folge von Sünde. Also Unfrieden ist im Grunde von Anfang an erstmal der Normalzustand gewesen, seit dem Sündenfall. Im Laufe der Zeit gab dann der Mensch sich Mühe und hat versucht, Möglichkeiten da herauszufinden. Wie kommen wir nun aus dieser misslichen Lage heraus? Man hat versucht, Frieden zu suchen auf unterschiedlichen Wegen. Der erste Weg war Frieden durch Krieg. Frieden durch Krieg. Wer das vielleicht schon mal gehört hat, das gab es noch vor kurzem zur Zeit des Kalten Krieges, gab es auch Menschen, die das auch gedacht haben, die geglaubt haben, wenn wir nur die Feinde alle besiegt haben, wenn es quasi niemanden gibt, der uns mehr wirklich böse kann, dann haben wir Frieden erreicht. Dann ist wirklicher Frieden. Wenn wir einfach mit Gewalt alle anderen Hindernisse überwinden, alle Feinde überwinden und am Schluss dann dastehen und die Einzigen sind, die Macht haben. Aber kam es durch solche Systeme zu Frieden? Ich würde sagen, das Gegenteil war der Fall. Meistens waren das Orte, an denen es zur Terrorherrschaft gekommen ist, wo Menschen vernichtet und unterdrückt wurden, wo kein paradiesischer Frieden war, sondern im Gegenteil der reine Terror. Die zweite Möglichkeit, diesen Frieden zu erreichen, ist durch die Schaffung von persönlichen Sicherheiten. Das liegt uns heutzutage, glaube ich, näher. Man hat dann die Werbung, die einem sagt, mit dieser Versicherung, da kann man sich zurücklehnen, da hat man dann Vorsorge getroffen, kann wirklich Ruhe haben. Dann kann man Frieden finden, weil man weiß, es ist für meinen Nachlass gesorgt oder ich habe meine Patientenverfügung, was alles sehr wichtig und gut ist. Aber bringt uns das Frieden? Das abbezahlte Haus kann uns trotzdem keinen Frieden geben, oder? Und die letzte Möglichkeit, wie man diesem Frieden sich nähern kann oder wie Menschen versucht haben, das selbst zu tun, ist der Frieden durch Bewegungslosigkeit. Das ist eigentlich der tragischste Frieden. Und zwar ist es den Frieden, den Menschen versuchen dadurch zu erlangen, dass sich nichts ändert. Also im Grunde Bewegungslosigkeit herrscht. Nicht in meinem eigenen Leben darf sich was ändern, nicht bei meiner Familie darf sich was ändern, nichts in der Gemeinde darf sich verändern, nach Möglichkeit muss alles gleich bleiben. Und diese Bewegungslosigkeit, in der kein Konflikt aufkommt, weil einfach nichts passiert, das wird dann als Frieden bezeichnet. Aber ihr merkt vermutlich, das ist natürlich in Wirklichkeit kein Frieden, das ist Totenruhe. Da ist Grabesstille, aber das ist nicht Frieden, sondern das ist reine Bewegungslosigkeit. Wir dürfen also selbst auch nicht den Fehler machen, diese Bewegungslosigkeit als Frieden zu bezeichnen. Das ist nicht das, worum es Gott geht. Der Frieden, um den es dort geht, in der Bibel, ist ein lebendiger Frieden. Das ist ein zupackender, greifbarer, fröhlicher, lebendiger Frieden. Das Problem nun von diesen drei Möglichkeiten, Frieden durch Krieg, Frieden durch Sicherheit oder Frieden durch Bewegungslosigkeit, all diese Ansätze haben einen riesigen Schwachpunkt. Und zwar lösen sie das eigentliche Problem nicht. Sie lösen das eigentliche Problem nicht. Der Ursprung des Unfriedens ist in meinem eigenen Herzen zu finden. Also alle Lösungen von außen werden eigentlich nur halbe Lösungen sein können, solange bis mein Herz nicht ein anderes wird. Und das ist das Entscheidende. Solange mein Herz das Gleiche bleibt, bemühe ich mich umsonst um Frieden, um diesen Shalom. Neuer Frieden braucht ein neues Herz. Und da kommen wir zu Augustinus, von dem wir gerade schon gehört haben, von dem Kirchenvater. Ich bin ein großer Fan von Augustinus, das war ein toller Typ. Der war eigentlich Jurist gewesen. Und dieser Augustinus war, ein Mensch, der allerlei Freuden der Welt durchaus genossen hat. Also der hat gefeiert und nicht zu knapp. Und er war auch ein Stammgast in den prostituierten Häusern der Stadt. Eine Stammprostituierte, bei der er war, gab es auch. Und dieser Augustinus ist Christ geworden. Das ist eine ganz tolle Geschichte, eine ganz große Legende, die sich darum rankt. Er ist Christ geworden und dann lief er in der Straße und lief an der Prostituierten vorbei, weil er ja sonst Stammgast war. Und sie rief und rief ihn an und sagt: Augustinus, erkennst du mich nicht? Ich bin's, ich bin's. Und dann rief er zurück und sagte: Aber es ist nicht mehr länger ich. Ich bin nicht länger ich. Das ist ein toller Satz, oder? Ich bin nicht länger ich. Ich bin nicht mehr der Alte. Mir ist der lebendige Gott begegnet. Mein Leben ist ein anderes. Mein Herz ist ein anderes. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Und das finde ich eine ganz tolle Geschichte. Da gibt es noch viel mehr von dem. Der hat echt einiges erlebt gehabt. Aber das ist ein spannender Punkt dabei. Der hat erlebt, wie Gott sein eigenes Herz verändert hat. Und deswegen hat er Frieden gefunden. Dieser Satz, dieser bekannte Satz von ihm: Unruhig ist mein Herz, bis es Ruhe findet in dir, hat genau darin den Ursprung. Solange wir nicht bei Gott ankommen, wird unser Herz immer in Unruhe bleiben und in Unfrieden sein. Frieden gibt es doch nur bei ihm. Und wenn du den nicht hast, diesen Frieden, oder er dir fehlt, dann kann ich dir nur Mut machen und sage: Bete darum. Bitte Gott darum. Du kannst zum Beispiel beten: Herr, du kennst den Unfrieden in mir. Du weißt um die Unruhe, die Finsternis oder meine Unversöhnlichkeit und meine Schuld. Herr, schaffe in mir ein neues Herz. Mach du mich neu. Geh du an den Kern des Problems und schenke du mir echten Frieden. Also, wichtig, echten Frieden kannst du nur finden, wenn du zulässt oder wenn Gott dein Herz verändert. Und nun zum dritten Punkt. Man muss auch nur jagen, was flüchtig ist. Das Wort jagen finde ich ziemlich martialisch in dem Kontext. Also, wenn es hier heißt, suche den Frieden und jage ihm nach, da sieht man doch schon im Geist jemanden, der die Büchse spannt und sagt: Ich gehe quasi auf der und erlege dann quasi den Frieden und schieße ihn über den Haufen, damit ich ihn mir ausgestopft an die Wand hängen kann. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Dem Frieden nachjagen bedeutet so viel wie: Der Friede selbst ist ein flüchtiges Gut. Der kann schnell weglaufen, wie bei den Tieren das der Fall ist. Ich habe das selber mehrfach erleben können, und zwar komme ich ja aus dem Schwarzwald, und da, wo ich herkam, gab es ein Wildschweinproblem. Also nicht eins, sondern da waren viele, sehr, sehr viele, und die haben alles verwüstet, wo die nur hingekommen sind. Und dann mussten Treibjagden veranstaltet werden. Treibjagden sind relativ aufwendig. Ich bin kein Jäger, aber ich gucke gerade mal nach hinten, Fernand. Also die sind ziemlich aufwendig, nicht wahr? Ich habe mal geguckt, da muss man Dinge beantragen, das muss im Amtsblatt drinstehen und was nicht alles. Da muss abgesperrt werden und dann hat man eine Riesenschar an Helfern, die notwendig sind, um eine Treibjagd zu veranstalten. Das ist richtig aufwendig. Aber es muss sehr viel geplant werden. Und das Interessante war, manchmal ging überhaupt keine einzige Sau in die Treibjagd rein. Die sind manchmal komplett leer ausgegangen und manchmal konnten die sich gar nicht retten vor Menge. Also die haben danach quasi die Metzger geflutet, weil die wussten gar nicht, wohin damit, weil sie so viele gefangen und geschossen hatten. Man weiß also am Anfang noch nicht immer, was rauskommt. Beim Frieden nachjagen ist das ähnlich. Manchmal bemühen wir uns um Frieden und wir wissen nicht, was das Ergebnis sein wird. Vielleicht wird das eine reiche Beute sein, vielleicht wird es richtig gut funktionieren. Und wir bemühen uns um Frieden mit einem Menschen und das Ergebnis ist, ja, es ist Frieden eingekehrt. Wir haben Frieden miteinander, diesen Shalom. Und es kann auch sein, dass man dem nachjagt und sich Mühe gibt, aber vielleicht die andere Seite sagt: Nee, auf keinen Fall, ich will keinen Frieden schließen, ich fühle mich wohler dabei, wenn ich das Beil in der Hand halte, im Bild gesprochen jetzt. Das gibt es eben auch. Wir müssen Frieden jagen, nachlaufen, uns darum bemühen, aber manchmal, in Bezug zwischen uns Menschen, können wir nicht garantieren, dass er auch kommt. Das können wir leider nicht tun. Ich muss nur jagen, was flüchtig ist. Das bedeutet, der Friede, um den wir uns bemühen sollen, der kann uns ganz schnell durch die Finger rutschen. Am Anfang habe ich dieses Beispiel gehabt von Mark Twain, ne? Die Friedenspfeife auf der einen Seite und die Axt, von der wir immer wissen, wo sie ist. Und so ist es auch dort. Der Frieden geht uns auch ganz schnell verschütt und verloren. Es braucht eine aktive Bemühung darum, diesen Frieden zu bewahren und zu erhalten gegenüber den Menschen. Was passiert nun, wenn dieser Shalom jetzt wirklich kommt? Was passiert denn jetzt, wenn der tatsächlich in mein Leben kommt, wenn Gott den mir schenkt? Was ändert sich? Das Erste wird sein, du wirst kein vollkommener Mensch sein. Frieden kommt zwar in dein Herz, das bedeutet aber nicht, dass auf einmal alles nur noch in Frieden getaucht ist und jede Beziehung zu jedem Menschen grundsätzlich nur noch großartig und positiv ist. Das ist es nicht, aber Stück für Stück soll es das werden und wird es das auch werden. Auch wenn nicht alles sofort brillant wird, geht Gott doch seinen Weg mit dir. Gott verändert dich Stück für Stück. Und da, wo vielleicht noch vorher Zynismus war oder schon ein Aufgeben, wo man sagt, die Beziehung zu meinem Bruder oder zu meiner Schwester oder meinen Eltern, die ist verloren, die können wir nie wieder reparieren. Vielleicht ist es einer der Schritte, dass du erleben darfst, dass Gott dir statt diesem Zynismus Hoffnung gibt und du einen Wandel darin erleben kannst. Wenn du also diesen Frieden Gottes kennengelernt hast, wenn du Christ bist und sagst, ja, eigentlich kenne ich den. Nicht immer, aber irgendwie dieser Friede ist mir irgendwie vertraut. Ich weiß, was das meint. Dann ist die Jahreslosung für dich tatsächlich eine Ermutigung und eine Aufforderung. Bemühe dich weiter darum. Lass es nicht schleifen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Friede stellt sich nicht ein, wenn man alles nur laufen lässt, sondern Friede braucht Bemühungen. Bemühe dich darum, diesen Frieden zu bewahren. Und das geht nur, indem du ihn jagst, das Ziel vor Augen hast, vor Augen hältst und sagst, da will ich hin, das will ich haben, dahin will ich kommen. Setze Nörgelei, Tratscherei und bösen Worten eine Grenze und behalte den Frieden vor Augen. Aber wenn du diesen Frieden noch nicht kennengelernt hast, wenn du sagst, ich weiß nicht so richtig, was das sein soll, wie man den erleben soll, wie der sich anfühlt, dann habe ich eine mittelschlechte Nachricht. Als erstes und dann eine sehr gute danach. Die mittelschlechte Nachricht ist nämlich, das kann man schlecht beschreiben. Stell dir mal vor, du möchtest einem Menschen, der noch nie Nutella gegessen hat, erklären, wie Nutella schmeckt. Kann man vielleicht ein paar Dinge sagen, es ist lecker, es ist süß, hat was mit Schokolade oder Nüssen zu tun, es ist ein Brotaufstrich, kannst aber auch pur essen, würde ich sagen. Das geht ganz gut. Man könnte diese Beschreibungen beliebig vergrößern. Man könnte Bücher darüber schreiben, wie es ist, Nutella zu essen. Aber wissen, wie Nutella schmeckt, weiß man erst, wenn man es probiert hat. Mit diesem Frieden ist es genauso. Man kann noch Bücher über diesen Frieden lesen, den Gott schenkt. Schön und gut, toll. Aber letztendlich kann ich nur sagen, was dieser Friede ist, wenn ich ihn geschmeckt habe, wenn ich ihn erlebt habe. Und da kommen wir zu einem anderen Vers, der im selben Psalm drin steht, Psalm 34, der Vers 8. Dort heißt es, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Das ist doch klasse, oder? Der Friede, den Gott gibt, ist ein Friede, den wir schmecken müssen, bevor wir ihn wirklich begreifen. Die gute Nachricht nach dieser mittelschlechten Nachricht ist aber, dass Gott uns diesen Frieden schmecken lassen kann, erleben lassen kann. Dass wir ihn begreifen können, dass wir ihn tatsächlich schmecken können und sagen, ja, ich weiß, wie das sich anfühlt, wie dieser Friede ist, welche Auswirkungen dieser Friede hat. Es ist kein Abstraktum, was in der Welt, was irgendwo da oben schwebt, dieser Friede, sondern das ist ein Friede, den Gott versprochen hat, denen, die ihm vertrauen. Und bevor wir gleich im Abendmahl das miteinander tun wollen, das schmecken und sehen, wie freundlich Gott ist, wie gut er zu uns ist, davor wollen wir jetzt noch gemeinsam in den Lobpreis einsteigen, wollen Gott loben und ihm danken für das, was er uns schenkt mit diesem Frieden. Und dazu bitte ich jetzt das Musikteam, uns anzuleiten. Danke.